ARD.
Wir haben wirklich für uns rausgeschrieben, was ist uns wichtig, welches Menschenbild soll an unserer Schule vorherrschen, welche Art der Pädagogik wollen wir, wie soll sich Schule anfühlen. Wir haben dann gesagt, okay, lass uns andere Schulen besichtigen. Also wir sind zu der einen oder anderen Schule hingefahren, wir haben Lehrkräfte von anderen Schulen eingeladen und jetzt klauen wir uns bei den verschiedenen tollen Schulen, die es so gibt, einiges raus, sodass es zu uns eben passt.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Stell dir vor, Schule wäre nicht nur vor allem ein Ort der Prüfung, sondern ein Ort des Ausprobierens, der Selbststeuerung und der echten Beteiligung. Genau das treibt Jonas Wagner an. Als Lehrer an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover-Mühlenberg war er Mitplaner des Leo-Lab, einer Schule, in der Schülerinnen und Schüler freie Lernzeiten haben, Tagesabläufe selbst gestalten und Verantwortung übernehmen dürfen. Wir sprechen darüber, warum Schule neu gedacht werden muss, wie das Konzept Leo-Lab funktioniert, mit Strukturen und Freiheit zugleich und wo vielleicht auch noch nachgebessert werden kann. Lieber Jonas, schön, dass wir uns endlich sprechen können.
Ich habe mich unfassbar über die Einladung gefreut und freue mich total auf das Gespräch heute mit dir.
Ich sage auch deshalb endlich, weil Jonas und ich, glaube ich, über dieses Gespräch schon bestimmt ein Jahr gesprochen haben. Jonas, du hast Leo-Lab als Prototyp 1.0 bezeichnet. Warum ist dir eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass Schule überhaupt in Bewegung bleiben muss?
Ich glaube, fast allen Lehrkräften geht es gleich, die im Schulsystem arbeiten, dass sie ganz schnell merken, dass Anspruch und Wirklichkeit da relativ weit auseinanderliegen. So das, was wir gerne hätten, was Schule schaffen und leisten soll, was wir gerne hätten, was Schule für ein Ort ist, also ein Ort, an dem sich Kinder wirklich wohlfühlen, wo sie wachsen können, wo sie gut begleitet können und wir vor allem ganz, ganz viel Zeit für die Kinder haben. Das passt in aller Regel nicht zur Lebensrealität von Lehrkräften, von Schülern und von Eltern, die Kinder begleiten. So habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich mit Schule, wie sie aktuell ist, nicht ganz zufrieden bin. Und ich bin damit nicht alleine. Und auch als wir unsere Schule in der Schule gegründet haben, waren wir schnell an dem Punkt, dass wir gemerkt haben, wir werden hier jetzt nicht einmal so einen Wurf machen und dann wird das gut und perfekt sein, sondern das wird was sein, was in Bewegung bleiben muss, weil auch die Gesellschaft drumherum in Bewegung bleibt.
Kannst du in wenigen Worten sagen, warum das von euch dann Schule in der Schule genannt wird?
Ich glaube, wenn man als Schule Schulentwicklung betreibt, hat man so zwei Extreme, die man wählen kann. Das erste ist, man kann sagen, alles bleibt, wie es ist. Wir machen keine Schulentwicklung. Denn es gibt ja auch einige, die genau das immer fordern. Die zweite Option, die man hat, ist, man kann so einen großen Wurf machen. Man kann sagen, ab nächstem Schuljahr beispielsweise machen wir es als Schule ganz, ganz anders. Und da kommt dann häufig die Frage mit, wie nimmt man denn alle mit? Alle Kolleginnen und Kollegen, alle Schüler, alle Eltern. Und wir haben versucht, einen Mittelweg zu gehen. Wir haben versucht zu sagen, was wäre denn, wenn wir die, die richtig Bock auf Schulentwicklung haben, die sich andere Schulen angeguckt haben, die Podcasts hören, Bücher lesen und die so richtig so ein Bild im Kopf haben, was anders sein soll. Was wäre, wenn wir die machen lassen in so einem kleinen System im großen System und denen ganz viele Freiheiten geben und gleichzeitig das auf die große Masse gar nicht so große Auswirkungen hat. Also die, die richtige Skeptiker sind, die können Skeptiker sein. Und die, die sagen, ich habe zwar auch Bock auf Schulentwicklung, aber Pionier möchte ich nicht sein. Aber mir das angucken, das finde ich schon ganz cool und vielleicht steige ich später mit ein. Das ist so die Idee. Ja, und so haben wir das jetzt gemacht. Wir sind so ein kleines Schulökosystem im großen System und arbeiten ganz anders. Und gleichzeitig sind wir so eine Art Aquarium, wo alle anderen Schüler, Eltern, andere Lehrkräfte irgendwie mit reingucken können.
Und kann man sagen, woher ihr euch dann die Ideen nehmt? Denn während wir jetzt hier sprechen, war dann auch schon eine Folge zum Chura-Modell, dem schweizerischen Modell, das ja auch sehr auf Begleitung, auf offene Räume zählt. Es gibt ganze Schulen, Dalton-Schulen oder die Dresdner Universitätsschule und so weiter. Also ist das so ein bisschen best of both worlds sozusagen oder of all worlds?
Wir sind mit einer großen Prämisse gestartet, so wirklich der Klassiker, das weiße Blatt Papier, mit dem wir anfangen. Und das haben wir erstmal auch gemacht. Wir haben wirklich für uns erstmal, ich sag mal, rausgeschrieben, was ist das Fundament, was ist uns wichtig, welches Menschenbild soll an unserer Schule vorherrschen, welche Art der Pädagogik wollen wir, wie soll Lernen bei uns sein, wie soll sich Schule anfühlen. Das haben wir gegossen. Aber alles Weitere haben wir uns natürlich nicht selbst ausgedacht, sondern wir haben dann gesagt, okay, jetzt lass uns mal schauen, was es gibt. Lass uns andere Schulen besichtigen. Also wir sind zu der einen oder anderen Schule hingefahren. Wir haben Lehrkräfte von anderen Schulen eingeladen. Wir haben Vorträge besucht und ähnliches. Und dann, genau wie du sagst, haben wir für uns versucht zu schauen. Wir haben ja unser klares Bild im Kopf, wie unsere Schule mal aussehen soll. Und jetzt klauen wir uns bei den verschiedenen tollen Schulen, die es so gibt, einiges raus. Bei einigen sagen wir, nee, das passt so nicht zu uns. Bei anderen sagen wir, das passt super. Und ich würde sagen, ja, wir sind für uns, für unseren Schulstandort, glaube ich, so ein Best-of der Schulen, die wir uns dann angeschaut haben, so dass es zu uns eben passt.
Ich fand das gerade total spannend, auch nochmal, dass du gesagt hast, wie soll sich Schule anfühlen? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Schulentwicklung so diese schwierige Frage nicht stellt, nämlich nach dem Menschenbild. Weil das ist ja auch oftmals vage und das kann man nicht so richtig in eine Checkliste überführen oder umsetzen. Kannst du davon mal so einen Teil sagen, was so die Leitlinie ist?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir so für uns entwickelt haben, ist erstens, wir wollen ganz, ganz großes Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler haben. Und das sollen die auch spüren, dass wir denen erstmal vertrauen. Und dann ist eine große Grundlage unserer Idee das Bild von DC und Ryan, wo es ganz viel darum geht, wie Kinder Lernfreude haben können. Und das ist, glaube ich, das größte Gefühl, was wir haben wollen. Wir wollen, dass Kinder bei uns gerne herkommen, sich wirklich wohlfühlen. Also, dass die wirklich sagen, ich darf wieder in die Schule. Das ist schön da. Das ist ein schöner Ort mit allem, was das bedeutet. Mit den Räumlichkeiten, mit der Haltung, mit der Art, wie man sich dort begegnet. Und dann wirklich mit dem Gefühl, da habe ich Lust und Spaß am Lernen. Denn jeder, der Kinder hat, weiß, wie unfassbar gerne Kinder lernen, zumindest bis zum gewissen Zeitpunkt. Und häufig ist ja so die Idee, dass, oder das Gefühl, dass das mit Schule ein Stück weit verloren geht. Dieses intrinsische Lernen ist was Tolles, verschwindet so mit den Jahren. Es geht schnell darum, gibt es eine Note darauf? Ist das klausurrelevant? Und da wollen wir weg. Wir wollen, dass es sich wirklich anfühlt nach einem Ort, wo man gerne lernt und wo Lernen was Schönes ist.
Ja, DC und Ryan, die Selbstbestimmungstheorie, die, ich glaube, hier auch immer mal wieder eine Rolle spielt, die stellt unter anderem ja Autonomie und soziale Eingebundenheit ja auch ins Zentrum. Machen wir es mal konkret. Ich weiß gar nicht, ob jetzt bei deiner Schule, ist das sozusagen so eine Parallelschiene oder gehen Schüler in unterschiedliche Unterrichtsformate und haben dann sozusagen parallel klassische Komponenten und eben diese neuen Komponenten, von denen du gerade gprochen hast?
Also ganz grundsätzlich ist es wirklich eine Parallelschiene, wo die Kinder wirklich komplett anders unterrichtet werden. Also wir sind ja noch wirklich klein. Wir sind aktuell bei etwa 120 Schülerinnen und Schüler. Wir sind die größte Schule Niedersachsens mit 1800 Schülern. Also wir sind wirklich ein verschwindend kleiner Teil dieser Schule. Und deshalb ist es aktuell noch so, dass wir so ein paar Sachen gemeinsam machen müssen, sage ich jetzt einfach mal. Also beispielsweise zweite Fremdsprache wird dann tatsächlich als Expertenkurs im normalen Schulsystem mitbesucht oder auch die Nachmittagsangebote finden zum Teil mit der großen Schule statt. Aber der Großteil des Tages für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler sind die wirklich in so einem, ja, in so einer kleinen Parallelwelt.
Und die kannst du jetzt mal erklären. Also vielleicht am besten so, als wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, überlegen würde, meine Tochter zu euch zu schicken. Und dann sage ich, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Lauf mich da mal durch.
Genau, da müsste ich dir und deiner Tochter jetzt erstmal sagen, die wahrscheinlich größte Änderung wäre erstmal, ein Kind, was zu uns kommt, hat eine Gleitzeit. Es kann zwischen 8 und 9 Uhr kommen. Wir nennen das den offenen Anfang. Das heißt, Kinder können in der Zeit in Ruhe ankommen, quatschen, lesen, eine Runde Billard spielen oder kurz auf den Bolzplatz gehen. Sie können auch schon lernen, was durchaus das ein oder andere Kind macht. Aber spätestens um 9 müssen sie da sein und tatsächlich ist das bei uns dann auch so, dass manche Kinder eben um Punkt 8 da sind, um sich schon schön mit ein bisschen mit Freunden zu verabreden und ein Kind, was vielleicht eher Biorhythmus Schlafmütze ist, kommt vielleicht erst um eine Minute vor 9 rein. Und um 9 starten wir in unseren Stammgruppen, das sind so die kleinsten Gruppen, ein bisschen vergleichbar mit einer Klasse, nur deutlich kleiner, das sind so in der Regel 15 Kinder, mit etwas, das nennen wir Check-in. Das bedeutet, wir sitzen in einem Kreis zusammen, das ist dann der Coach, der Lernbegleiter und die zugehörige Stammgruppe und man spricht erstmal darüber, wie geht's allen, mit welchem Gefühl, mit welcher Haltung kommt man gerade in die Schule? Hatte man einen tollen Morgen oder war es sowieso doof, weil man hat den Bus verpasst und ist durch den Regen gelaufen oder so? Und wo man so ein bisschen darüber spricht, ne, was nimmt man sich so für heute vor, welche Herausforderungen stehen vielleicht an, wovor hat man vielleicht Sorge oder wo freut man sich drauf. Dann schauen wir immer noch Kindernachrichten, Logo und quatschen da so ein bisschen drüber, je nach Bedarf. Manchmal gibt es Themen, ne, die Kinder ganz doll umtreibt, wenn es zum Beispiel um Smartphone-Verbot an Schulen geht oder ähnliches. Und da sprechen wir ein bisschen drüber. Und dann beginnt der Hauptteil, würde ich mal sagen, die Lernzeit der Kinder. Und das würde bedeuten, dass deine Tochter immer am Freitag sich ihren Stundenplan gewissermaßen selber baut. Das heißt, die hat so ein Logbuch, das ist so ein A4-Buch, wo der Wochenplan drin ist, aber der ist zu großen, großen Teilen leer. Es gibt so ein paar feste Punkte, aber ganz, ganz vieles frei. Und dann setzen sich die Kinder für Montag nach dem Check-in vielleicht erstmal eine Runde Mathe. Oder ein anderes Kind sagt, nee, Montagmorgen mit Mathe starten, das ist auf keinen Fall meins. Da mache ich erstmal schön ein bisschen Musik, arbeite ich an meinem Musikprojekt, ich will meinen Rap ja weiter ausgestalten, irgendwas in der Richtung. Und so gestaltet sich jedes Kind so seinen Wochenplan selber nach dem eigenen Gefühl. Dann gibt's Kinder, die ballern sich eine ganze Woche mit dem Gleichen voll. Ne? Die sagen, eine ganze Woche nur mein Projekt oder eine ganze Woche nur Deutsch. Und andere Kinder sagen, nee, ich brauche ganz viel Abwechslung. Halbe Stunde ein bisschen Deutsch, bisschen Mathe, hier ein Input, ein bisschen was lernen über Englisch. Das heißt, nach diesem Check-in strömen die Kinder so aus und gehen dahin, was ihr Plan ihnen vorsieht. Und dann kann es sein, dass ein Kind eben zu einem Input in Mathe geht, wo ich vielleicht Bruchrechnung erkläre. Und ein anderes Kind geht in den Musikraum, weil es an seinem Musikprojekt weiterarbeiten möchte. Das geht dann eine ganze Weile bis etwa 13 Uhr und dann kommen wir in den Stammgruppen alle wieder zusammen und dann wird gemeinsam gelesen. Eine halbe Stunde, wir lesen. Das heißt, alle schnappen sich ein Buch. Einzige Bedingung, es muss ein Buch auf Papier sein, nicht digital. Das darf aber auch ein Comic sein und dann sitzen wir eine halbe Stunde da und lesen. Das hat ein paar ganz positive Komponenten. Erstens kommen alle runter, es wird ruhig. Ich habe auch Zeit zum Lesen, das ist großartig. Auf diese Weise habe ich dein Buch endlich mal geschafft, dann irgendwann wegzulesen. Und gleichzeitig haben wir halt eine halbe Stunde wirklich lesen. Und dann gibt es eine große Mittagspause. Und nach der Mittagspause gibt es dann noch Workshop-Angebote, wo die Kinder sich einwählen und zu ganz verschiedenen Themen lernen durch Erleben, was machen können. Da gibt es dann was, wo eine Outdoor-Küche gebaut wird. Da gibt es was, wo gekocht wird. Da gibt es ein Bandprojekt. Da gibt es was, wo es um KI geht. Also da können die Kinder sich sozusagen einwählen. Und so sieht im Grunde jeder Tag aus. Nur der Freitag ist ein bisschen anders, weil das unser Stammgruppentag ist. Das heißt, da bleiben wir den ganzen Tag in dieser kleinen Einheit. Und der Hauptpunkt ist, wir planen unsere nächste Woche. Das heißt, die Kinder planen ihre nächste Woche. Es gibt Rückmeldungen von der Lernbegleitung, sodass die nächste Woche dann ein gutes Konzept steht.
Jetzt habe ich unheimlich viele Fragen. Und manche davon sind, glaube ich, auch so typische, vielleicht Bedenkenträgerfragen. Aber ist ja auch wichtig, dass diese Punkte geklärt werden, weil grundsätzlich finde ich natürlich ganz viel davon aus dieser Erzählung total spannend und erstrebenswert und das begeistert mich auch. Aber das Erste, wo ich so dachte, Gleitzeit, wow, wir wissen alle, ne, die Gehirne springen unterschiedlich spät an, also ich wäre wahrscheinlich Fraktion später kommen gewesen. Du hast gerade gesagt, dann gibt es welche, die lernen schon und welche, die lernen dann noch nicht. Besteht da nicht die Gefahr, dass sich sozusagen so eine Divide stärker wird, also weil sozusagen die wollen schon immer weiter lernen und die anderen eher am Schulhof rumrennen?
Ist definitiv natürlich so, dass je nachdem, was für Interessen die Kinder haben, sie das genauso auch gestalten können. Aber genau das wollen wir ja auch. Also ein großer Punkt bei uns ist die Verantwortung verschieben. Die Verantwortung weg von der Lehrkraft, die dafür verantwortlich ist, was lernen die Kinder, ne? Diese Mehrform, es steht im Klassenbuch, also müssen es alle können, hinzu, die Kinder sind verantwortlich. Und wenn die Kinder um 9 erst starten und vorher entweder zu Hause waren, gut ausgeschlafen sind oder mit Freunden gespielt haben und trotzdem zurechtkommen mit dem, was sie lernen wollen und müssen natürlich auch in der Schule, dann ist das voll okay. Und wenn man dann vielleicht mal merkt, da hapert's, weil vielleicht den Kindern die Zeit fehlt und weil sie vielleicht auch die Lernzeit nicht ganz effektiv nutzen, dann ist es unsere Aufgabe als Lernbegleitung in einem Coaching-Gespräch, das haben wir mit jeder Schülerin und jedem Schüler einmal die Woche für etwa 20 Minuten, dann genau darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, ich habe den Eindruck, du kommst mit deinen Aufgaben vielleicht nicht ganz zurecht, du hast vielleicht Probleme. Gibt es Möglichkeiten, wie wir das anpassen können? Dann sind die Kinder eben nicht alleine in diesem Reflexionsprozess, sondern wir helfen. Aber es soll ja gerade am Ende die Verantwortung der Schülerinnen und Schüler sein. Und wenn die sagen, ich brauche diese Zeit morgens, hey, fair enough. Die lernen ja dabei trotzdem eine ganze Menge, auch wenn sich das in keinem Curriculum abbilden lässt. Aber sozial-emotional passiert ja da ganz viel.
Und wo lernen die dann? Also sind die trotzdem in einem Zimmer? Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn dann auch noch unterschiedliche Fächer unterrichtet werden.
Aktuell fahren wir das Modell so, dass es dauerhaft 4 offene Räume gibt. Einer davon ist ein Mathe-Raum. ein Englischraum und ein Deutschraum. Das ist vergleichbar, wie man das von vielen dieser Schulen kennt. Dies wird häufig Study genannt oder Lernbüro, also ein Raum, wo leise gearbeitet wird. Jeder an einem Platz. Es wird in Ruhe gearbeitet, maximal im Flüsterton, an den jeweiligen Aufgaben Mathe, Deutsch, Englisch. Und es ist immer eine Lehrkraft da, die das Fach auch entsprechend begleiten kann, um individuell zu unterstützen, Fragen zu beantworten und ähnliches. Zusätzlich gibt es da noch den Projektraum, weil es ja bei uns nicht nur Grundlagen Mathe, Deutsch, Englisch gibt, sondern die Kinder auch in Projekten arbeiten. Da ist nicht ganz so streng von der Lautstärkenreglementierung. Da wird ja an Projekten gearbeitet, aber auch da wieder eine Lehrkraft, die begleitet bei dem Prozess. Ne, so ein Projekt muss geplant werden, durchgeführt, am Ende wieder reflektiert werden. Darüber wird gesprochen, sodass die Kinder in dieser Zeit, wenn sie sich jetzt Mathe auswählen, in den Mathe-Raum gehen, dort das Material vorfinden, an dem sie arbeiten können, die Unterstützung in Form von Materialien finden, die sie vielleicht benötigen und eben wissen, da ist eine Lehrkraft, die kann ich ansprechen. Und dann gibt's parallel im Wochenplan noch immer verschiedene Inputs. Also die Kinder wissen dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal Montag um 10 bietet Jonas einen Input zum Thema Bruchrechnung an. Wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, weil ich gerade in einer Lerneinheit arbeite, wo es um Bruchrechnung geht und ich merke, ich komme da nicht zurecht, dann gehe ich da vielleicht mal hin. Oder vielleicht hat mein Coach mir das auch geraten, hat gesagt, du hängst jetzt schon eine ganze Weile an dieser Lerneinheit, was hältst du denn davon, wenn du da mal hingehst? Ich glaube, das könnte ganz hilfreich sein. Aber die Kinder, die sagen, das brauche ich nicht, so was soll Jonas mir erklären, was mir nicht auch ein YouTube-Video erklären kann? Mhm. Ich lerne das schön für mich, die können das eben dann machen, sodass die Kinder praktisch die verschiedensten Räume haben. Gleichzeitig sind die Räume aber auch unser größter Knackpunkt noch, den wir hätten gerne noch viel, viel mehr an Räumen verschiedener Qualität, wo man laut sein kann, wo man ganz reizarme Umgebung hat. Da scheitern wir halt hier und da einfach an den Ressourcen, die so eine Schule halt einfach zur Verfügung hat.
Ja, das hat Wood Oesching ja so ein bisschen durchgespielt, ne? Also, dass man das sozusagen tatsächlich dann nicht nur auf bestimmte Räume, sondern auf die ganze Schule bezieht. Wood Oesching war gerade auch in meinem Munde, weil mir das wiederum bekannt vorkam, so eine Input-Phase, die man sich selbst auswählen kann. Wie ist das denn mit der sozialen Eingebundenheit? Denn theoretisch hörte sich das ja so an, dass man jetzt als Kind auch sich dafür entscheiden kann, dass Lernen dann ein, sagen wir mal, individueller Aneignungsprozess ist. Ich könnte aber auch einfach sagen, man ist die ganze Woche einsam.
Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Weiß ich noch genau, als wir uns eine dieser Schulen angeschaut haben, in denen die Kinder an ihren Plätzen saßen und leise gearbeitet haben, hatten wir im Nachgang so das Gefühl, das fühlt sich so ein bisschen an wie Büroarbeit, so ein Abarbeiten. Mhm. Und wir waren uns ganz, ganz schnell einig, dieses Gefühl darf auf keinen Fall das dominierende Gefühl an unserer Schule sein. Sowas darf es mal geben, so eine Phase, aber es darf nicht so das Gefühl geben, ich gehe in die Schule, dann arbeite ich ein paar Stunden alleine vor mich hin und dann gehe ich wieder nach Hause. Zum einen ist es wirklich so, dass die Kinder in Projekten in aller Regel wirklich gemeinsam arbeiten. Da passieren die tollsten Sachen. Wir haben gerade so eine Hip-Hop-Gruppe, die sich Hip-Hop-Tänze ausdenkt, die Musik selbst schneidet und dann die Choreografie macht. Wir haben Schülerinnen und Schüler, die Theaterprojekte auf die Bühne bringen und. Das heißt, da passiert ganz viel gemeinsam. Auch Lernen darf natürlich gemeinsam passieren, dass man gemeinsam an etwas arbeitet, auch jahrgangsübergreifend. Es kann gut mal sein, dass jemand in Phase 5 vielleicht mit einem Sechstklässler zusammenarbeitet, weil es gerade ganz gut passt. Und uns war deshalb auch ganz, ganz wichtig, dieser morgendliche Check-in und die Lesezeit, weil das so eine Art von Nachhausekommen sein soll. So wirklich, das ist meine Peer Group, das sind meine feste Größe. Ich weiß, ich sehe die jeden Morgen, ich weiß, da bin ich sicher. Ich weiß, da kann ich sagen, wenn es mir nicht gut geht oder mir auch Hilfe holen. Und ich weiß, das ist eine Gruppe, zu denen kann ich auch immer zwischendrin gehen und sagen, ey, wollen wir gerade lernen, weil ich weiß genau, mit denen komme ich gut klar, um genau eben diesem Gefühl der Einsamkeit entgegenzutreten.
Und die letzte Rückfrage erstmal in Bezug auf dieses Gesamtsystem, die Gretchenfrage, wie sieht's mit den Prüfungen aus oder den Klassenarbeiten oder Tests oder wie auch immer?
Ich fange mal ganz hinten an. In Niedersachsen gibt es am Ende Abschlussprüfungen am Ende von Klasse 10, die dann entweder Haupt- oder Realschulprüfungen sind oder die Möglichkeit geben, in die Oberstufe zu gehen, dann auch bei uns direkt in die Oberstufe zu gehen. Diese Prüfungen werden diese Kinder alle schreiben irgendwann. Mhm. So an diesen Punkt werden wir kommen. Das heißt, wir werden auch nicht drumherum kommen, wie fast alle dieser Schulen, in Klasse 9 oder 10 auch Richtung Prüfungsvorbereitung zu gehen und uns genau auf diese zentralen Prüfungen vorzubereiten. Vorher gibt's auch Prüfungen, allerdings ist wahrscheinlich schon naheliegend bei unserem Modell, nicht alle zur gleichen Zeit, denn wenn die einen Mathe ganz weit schon sind, die anderen in Deutschland, können nicht zur gleichen Zeitpunkt Klassenarbeiten geschrieben werden. Wir nennen die Dinger Gelingensnachweise und die werden einfach dann geschrieben, wenn man mit einer Lerneinheit fertig ist, sich soweit fühlt, Das kann auch durchaus sein, dass ein Kind sich eine Lerneinheit anschaut und sagt, ich brauche die Lerneinheit gar nicht. Das habe ich vielleicht in der Grundschule sogar schon gemacht. Ich würde gerne den Linksnachweis direkt schreiben. Auch das ist vollkommen legitim. Und dadurch einfach ihre Kompetenzen zeigen. Darauf kriegen sie natürlich keine Note am Ende, sondern ein ordentliches Feedback. Das heißt, ich gehe zu jedem Kind hin und sage, pass auf, das und das hast du schon richtig gut verstanden. An der Stelle brauchst du noch ein bisschen Unterstützung. Kommst du damit alleine klar? Brauchst du mich? Brauchst du eine andere Form von Unterstützung? Und wenn ein Kind einen Linksnachweis mal nicht schafft, dann geht's zurück und dann schreibt es den nochmal. Denn nichts ist ja absurder in unserem Schulsystem als, hey, du hattest jetzt das Thema Rechtschreibung. Du hast eine 6 geschrieben, das heißt, du hast das eigentlich nicht verstanden. Dann sieh mal zu, dass du dir das drauf schaffst, weil wir machen jetzt mit dem nächsten Thema weiter und wir lesen jetzt irgendwie ein Buch oder so. Das ist ja dieses Absurde.
Genau, wir machen jetzt mit dem nächsten Thema weiter, das darauf aufbaut, was du nicht geschafft hast.
Ja, total absurd.
Und das heißt, es gibt gar keine Noten?
Zumindest jetzt, wir sind ja gerade in Klasse 5 und 6 mit unseren Kindern, noch gar nicht. Wobei das auch jetzt insofern nichts Besonderes bei uns ist. Wir sind eine integrierte Gesamtschule, bei uns gibt es ohnehin bis einschließlich Klasse 7 Lernentwicklungsberichte. Das heißt, da ist es gar nicht so weit weg. Wir geben halt den Kindern die Bescheinigung, du hast folgende Kompetenz erreicht oder nicht erreicht. Irgendwann werden wir Noten geben müssen, auch dann, wenn es Richtung Abschlüsse geht. Klar, am Ende müssen da Abschlussnoten generiert werden, aber eben erst ab diesem Zeitpunkt, wo es vom Erlass her vorgesehen ist, geben wir dann Noten und solange wir noch ohne auskommen, gibt es dann eben eine andere Form der Rückmeldung.
Jetzt ist es aber so, bei den Lernenden stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, weil die ja, wenn die da hinkommen, das System als solches kennenlernen, oder?
Na, die Kinder kommen ja insofern zu uns, ich nenne es mal vorbelastet, weil sie aus der Grundschule kommen. Mhm. Und da kann die Grundschulzeit ganz unterschiedlich ausgesehen haben. Manche kommen aus einer Grundschule, wo auch schon sehr frei gearbeitet wurde. Und andere kommen aus Grundschulen, wo vielleicht sehr eng geführt wurde, wo vielleicht wirklich ganz klar alle im gleichen Tempo das Gleiche gemacht haben. Da ist die Spanne natürlich riesig. Und für die ist es definitiv erstmal ein gewisser Kulturschock, ein meinen die das hier ernst? Und vielfach erleben wir gerade von denen, die wirklich frisch dann zu uns kommen, dass es auch erstmal mit einer Unsicherheit einhergeht, wie ich darf jetzt entscheiden, was ich mache und wie lange ich das mache und ich darf mir jetzt selber Projekte aussuchen und darf jetzt wirklich zu einem Thema arbeiten, was mich interessiert und es gibt wirklich keiner vor und sogar was da am Ende rauskommt, darf ich selber entscheiden, ob das ein Plakat ist, ob das ein Video ist, ob das was ganz, ganz anderes ist. Das ist erstmal mit ganz viel Unglaube besetzt und dann brauchen die Kinder so eine Weile, um da wieder reinzukommen und auch, um wieder eigene Ideen zu entwickeln, weil ganz häufig hören wir am Anfang, ich habe keine Idee, ich weiß nicht, was ich machen soll und das braucht eine Weile, bis die dann wirklich auf die Idee kommen zu sagen, okay, ich mache ein cooles Kunstprojekt oder ich habe richtig Bock, eine Geschichte zu schreiben oder so. Das braucht eine gewisse, wir nennen das gerne manchmal so ein bisschen Entgiftung.
Ist diese Entgiftung, geschieht die auch, was Eltern angeht? Weil die sind ja auch sehr hinterher natürlich, dass die Kinder die bestmögliche Bildung bekommen, ne?
Für mich verläuft meistens die Entwicklung, die Eltern bei uns durchmachen, nach einem sehr ähnlichen Schema. Mhm. Wenn wir Eltern von unserem Konzept erzählen und berichten, ne, wir nehmen Druck raus, die Kinder lernen im eigenen Tempo, die Lernfreude soll zurückkommen, ja, also unsere Haltung, dann sehe ich meistens erstmal direkt so ein Leuchten in den Augen. Ne, dann kommt gerne sowas, ach, wenn es das doch zu meiner Schulzeit gegeben hätte. Und bei mir ging es ja nur um Noten und vor dem einen Lehrer hatte ich ja auch Angst und so. Also da geht ganz viel erstmal Leuchten in den Augen und dann kommen relativ schnell aber die großen, großen Fragezeichen. Ja, aber lernen die denn dann auch wirklich genug? Und ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich hätte ohne Noten damals nichts gelernt. Und funktioniert das denn wirklich, dass die in ihrem eigenen Tempo lernen? Sind die dann nicht am Ende der 10. Klasse noch in Klasse 5 oder spielen die nicht den ganzen Tag nur Fußball oder ähnliches? Dann kommen genau diese Fragen. Und ja, dann ist es genau so ein Prozess, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen und zu sagen, schauen wir es uns gemeinsam an. Und ganz wichtig, wir müssen als Partner an einem Strang ziehen. Weil wenn wir als Schule den Druck rausnehmen und die Lernfreude zurückbringen wollen, aber zu Hause der Druck dann wieder umso mehr aufgebaut wird, dann funktioniert das Ganze nicht. Das funktioniert nur, wenn wir gemeinsam ganz viel Vertrauen in die Kinder haben und dahin zurückkommen, dass die Kinder wirklich gerne lernen wollen. Also ja, bei den Eltern ganz ähnlicher Prozess wie bei den Kindern. Manchmal dauert er bei den Eltern vielleicht sogar ein bisschen länger als bei den Kindern.
Das ist so paradox, ne? Auf der einen Seite freut man sich und sagt, hätte ich das nur gehabt. Auf der anderen Seite merkt man dann, dass sozusagen die fast schon kindheitliche Prägung einem da auch so ein bisschen im Weg steht. Ich meine, mich hat letztens jemand angeschrieben, das Kind auf der Reformschule, und hat gesagt, also ich sehe hier, dass die Gymnasiasten einfach weiter sind. Und das kann ich bestätigen. Bei mir war es so, als ich auf meiner Reformschule war, als mein Freund angefangen hat, Schreibschrift zu schreiben, habe ich gerade die Buchstaben gelernt. Also das heißt, ich hatte formal, war ich wirklich nicht so weit, aber diese Lernlust ist ja eine Superkraft, ne? Also letzten Endes, wenn du Lernen als sinnstiftenden Prozess wahrnimmst, dann kannst du ja alles nachholen, was es gibt, während andere, die sich sozusagen das draufschaffen mussten, aber sagen so, jetzt muss ich nicht mehr, also mache ich jetzt auch nichts mehr, eine viel größere Herausforderung haben, zu dieser Lust zurückzukommen.
Und die, die diese Lernlust nicht bekommen haben, wenn die was nicht können, sagen die häufig, habe ich nicht gelernt, kann ich nichts für, ne? Hat die Schule mir nicht beigebracht, der Lehrer war eh doof, wie auch immer. Während die, die diese Lernlust haben, potenziell einfach sagen, ich kann das noch nicht, ja, ist ja kein Problem. Ich weiß ja, wie Lernen geht, ich kriege das ja gebacken, dann lerne ich das jetzt halt als nächstes.
Das hört sich jetzt natürlich auch sehr nach Growth Mindset an. Arbeitet ihr konkret mit dem?
Absolut. Ist totale Grundlage für alles, was wir an Gesprächen führen, an Lernentwicklungsgesprächen führen, immer genau dahin zu schauen, was kann das Kind noch nicht? Mhm. Was braucht das Kind, um besser lernen zu können? Absolute Grundlage für jede Form von Coaching-Gespräch und auch Elterngespräch, das wir führen.
Du hast ja gesagt, ihr hättet zum Beispiel gerne ja nochmal andere Raummöglichkeiten. Wo gibt's denn noch gerade, ich will jetzt gar nicht sagen Baustellen, aber wo merkt ihr, da müssen wir mal noch weiterdenken?
Genau, also den größten Punkt hast du schon angesprochen, das sind auf jeden Fall die Räume. Das ist unser Hauptfokus. Ein anderer großer und wichtiger Punkt ist der Bereich Inspiration. Schule ist ja, sagen wir ja häufig, vor allem dazu da, um Kompetenzen zu erwerben, zu lernen. Mathe, Deutsch, Englisch, Grundlagen und so weiter. Ich glaube aber, dass Schule auch deutlich mehr ist. Schule ist nämlich auch in Berührung kommen mit Dingen, die ich vielleicht noch nicht kenne und erst vielleicht dadurch merken kann, dass die auch toll sind. Also, ne, wer vielleicht sich überhaupt nicht für Literatur interessiert und nie liest, der wird vielleicht nie merken, dass für ihn auf einmal Literatur doch spannend sein kann und dass es vielleicht doch was Spannendes sein kann, sich abends mal aufs Sofa zu setzen und zu lesen. Und deshalb ist bei uns ein großer Punkt der Bereich Inspiration, der genau dieses Horizontweiten machen soll, dass Kinder eben auch mit anderem in Verbindung kommen. Das machen wir ein Stück weit mit unseren Nachmittagsworkshops, wo die Kinder eben sich einwählen und dadurch mal andere Sachen kennenlernen. Aber da hätten wir gerne noch so viel mehr. Wir hätten gerne Leute von außen, die bei uns in die Schule kommen. Ich sag mal jetzt ein Atomphysiker, der zu uns kommt und erzählt. Eine Opernsängerin, die zu uns kommt und ein bisschen berichtet und mal mit Kindern was ausprobiert. Jemand, der Bücher schreibt und mal herkommt und sagt, komm, wir arbeiten mal eine Stunde gemeinsam daran. Also da hätten wir gerne noch viel mehr, weil uns das total wichtig ist, dass Kinder eben auch gucken, was ist nicht in meiner Komfortzone und was ist vielleicht trotzdem spannend und wo könnte ich dann vielleicht auch dran weiterarbeiten.
Hm. Ich habe, glaube ich, an anderer Stelle mal formuliert, Bildung bedeutet auch, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. Wenn man sofort sich für etwas entscheidet, wo das Interesse sowieso schon liegt, ist ja genau das vielleicht der Punkt, dass man vielleicht gar nicht weiß, was einem möglicherweise entgeht. Eine letzte Frage noch in Bezug auf das Modell. Habt ihr in dieser Entwicklung auch Evaluationsphasen? Habt ihr tatsächlich, weiß nicht, Supervision und Treffen, so dass ihr sagt, so, wir gucken jetzt mal, hat das wirklich so funktioniert? An welchen Stellschrauben müssen wir noch arbeiten und so weiter?
Haben wir auf zwei Ebenen. Zum einen gibt's die sogenannte Planungsgruppe, da bin ich mit drin. Das sind insgesamt 8 Leute, die vor etwa 2 Jahren angefangen, sich das Konzept auszudenken und jetzt auch wöchentlich weiter tagen und genau vorausplanen, also zu schauen, wie geht's nächstes Schuljahr weiter, wie geht's das Jahr da drauf weiter und natürlich auch immer einen Rückblick machen und schauen, was läuft gerade gut, was läuft nicht, was können wir anpassen. Das empfinde ich immer als unfassbar angenehme Treffen und Phase, weil es so ein bisschen das Tempo rausnimmt, dass aus dem Alltag man ein bisschen rausgeht, aus dieser Tretmühle, in der man ist und wieder so ein bisschen größer denkt. Da treffen wir uns, wie gesagt, einmal die Woche und etwa einmal im Monat auch wirklich sogar einen ganzen Tag, wo wir daran arbeiten. Und zum anderen haben wir ein riesengroßes Glück. Und zwar haben wir eine Kollegin an der Schule, relativ neu, die hat zufällig ihre Dissertation geschrieben über Schulentwicklungsprozesse und wie die funktionieren. Und die ist zu uns gekommen und hat direkt gesagt, Freunde, ich hätte hier eine Expertise in der Tasche, wollt ihr die haben? Und natürlich hat Schulleitung sofort gesagt, na klar. Und die begleitet uns jetzt seitdem ein bisschen und evaluiert genau, ob dieses Gefühl, was wir gesagt haben, was wir haben wollen bei unserer Schule, ob wir dahin steuern mit dem, was wir machen oder ob wir an der einen oder anderen Stelle eben vielleicht neuralgische Punkte haben, wo es nicht so gut klappt.
Jetzt können diejenigen, die sagen, okay, Das ist ja super spannend. Wir machen das genauso, wie ihr auch gemacht habt, nämlich sozusagen die guten Ideen zusammenklauen. Ich finde das übrigens auch super, ne? Dirk van Gehlen, mit dem ich ja auch schon hier im Podcast gesprochen habe und der das Buch geschrieben hat, Pragmatismusprinzip, der hat auch ein anderes Buch, das heißt Lob der Kopie, wo es auch hingeht, sozusagen, dass man diese Übernahme von Ideen nicht immer verteufelt, sondern das eben in der digitalen Kultur auch wertschätzt, zu sagen, ey, du hast jetzt hier was übernommen. Jedenfalls, wenn man das möchte, dann kann man natürlich auf deinen Instagram-Account gehen, @edotwist. Und was ich jetzt wirklich auch nochmal stark machen muss, du bloggst ja auch weiterhin. Und ich finde, Bloggen ist genau deshalb auch so toll, weil es sich dann sehr genau auch auf die jeweilige Praxis bezieht, die man eben macht. Gibt es noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
Eines der wichtigsten Bücher für mich, auch im vor allem in Bezug auf dieses Gefühl und auf welches Menschenbild wollen wir bei uns haben, war ein Buch, was nur ganz sekundär mit Bildung zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das heißt Im Grunde gut von Rutger Bregman.
Ja, der holländische Historiker, habe ich auch sehr gerne gelesen, ja.
Der praktisch alles auseinandernimmt, was zumindest ich in meinem Studium gelernt habe über Psychologie. Also das Stanford Prison Experiment und nimmt er ja praktisch auseinander und erklärt, warum die Aussagen, die damit häufig einhergehen, so nicht haltbar sind und warum Menschen eben nicht im Grunde schlecht sind, was ja häufig so eine Grundhaltung ist und was sich toll auf Schule übertragen lässt. Die Kinder wollen ja eh nicht lernen, die wollen ja eh nur Quatsch machen. Wenn die dürfen, würden die den ganzen Tag nur zocken und so
weiter. Die sind auch alle verweichlicht und
ja. Genau, und das nimmt er so auseinander und das haben wir als großen Baustein in unserem Konzept drin, dass wir erstmal davon ausgehen, jeder ist gut und auch jede Schülerin und jeder Schüler will erstmal das Beste für sich selber, das Beste für alle anderen. Dass es dann manchmal trotzdem Probleme gibt, ist klar, aber dieses Buch hat mein Denken sehr, sehr nachhaltig beeinflusst.
Okay, du setzt mir direkt einen Floh ins Ohr, weil ich habe das Buch zwar auch gelesen und fand es auch super, aber ich habe gar nicht diesen Transfer in der Form geleistet. Heute sprach ich mit Jonas Wagner, Lehrer, Schulentwickler und Mitgestalter des Leolab an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover. Er zeigt, wie Schule anders gehen kann mit offenen Zeiten, freier Wahl, Coaching und echter Beteiligung. Nicht als Utopie, sondern als laufender Prozess. Vielen Dank, Jonas, dass du heute im Podcast warst.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. War mir eine Riesenfreude.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Raumfahrt. 3, 2, 1. Für manche ist das Wissenschaft und komplizierte Physik. Für uns ist es die perfekte Ausrede, um stundenlang Videos von explodierenden Raketen zu schauen und es Recherche zu nennen.
Genau jetzt erleben wir hautnah, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht, manchmal vielleicht auch ein bisschen stolpert. Während wir auf dem Weg in den Urlaub im Stau stehen, planen andere schon den Trip zum Mond.
Das neue Space Race ist der ultimative kosmische Roadtrip mit unbekanntem Ziel. Und wir nehmen euch mit in unserem Podcast Ready for Liftoff.
Liftoff, we have liftoff with Apollo 14. Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.